Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal.
A'udhu minash shaitanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil
an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 26. Juli 2021, gleich dem 4. Mordat 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich, wie gewöhnlich, mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Hisbollah und der Widerstand 15 Jahre nach dem 33-tägigen Krieg. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi an Katars Außenminister, Iran als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner, wünscht Nachbarn nur Gutes. Revolutionsgarten. Verunsicherung unserer Grenzen, ein Traum, den der Feind zu Grabe tragen wird. PMF-Leiter. Wärmekameras zeichnen US-Helikopter auf, die IS-Terroristen im ganzen Irak transportieren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi an Katars Außenminister, Iran als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner wünscht Nachbarn nur Gutes. Iran hat sich laut dem gewählten iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi als zuverlässiger Freund und Partner erwiesen, der seinen Nachbarn nur Gutes wünscht. Iran hat bewiesen, dass es ein vertrauenswürdiger und verlässlicher Freund und Partner ist, sagte Raisi am Sonntag in Teheran bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Premierminister und Außenminister von Katar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Seien Sie versichert, dass Iran seinen Nachbarn nur Gutes wünscht, fügte der gewählte iranische Präsident hinzu. Raisi bemerkte weiter, Teheran misst den Beziehungen zu Doha besondere Bedeutung bei. Und die Beziehungen zu den Nachbarn werden die Priorität der Außenpolitik der nächsten Regierung sein. Er betonte, dass die Unsicherheit in der Region in fremden Faktoren wurzle. Der Weg zu nachhaltiger Sicherheit und Stabilität in der Region führt über die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Ländern auf der Grundlage gegenseitigen politischen Vertrauens und praktischer Ablehnung ausländischer Einmischung. Der katarische Außenminister sagte seinerseits, sein Land versuche, die Beziehungen zu Iran zu festigen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit in der Region zu stärken. In getrennten Telefonaten mit Omans Sultan Haitham bin Tariq al-Said am Samstagabend und Turkmenistans Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow am Dienstag betonte der gewählte iranische Präsident, dass der Dialog mit den Nachbarn ganz oben auf der außenpolitischen Agenda seiner Regierung steht, die in weniger als 2 Wochen das Amt übernimmt. Revolutionsgarden, Verunsicherung unserer Grenzen, ein Traum, den der Feind zu Grabe tragen wird. Der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden hat erklärt, dass die Gegner der Islamischen Republik den Traum, den sie ständig hegen, Unsicherheit an unseren Grenzen zu verbreiten, zu Grabe tragen werden. Unsicherheit an den Grenzen islamischer Länder, einschließlich der Irans, zu verbreiten, ist ausnahmlos eine der Strategien der Feinde und Fremden, sagte Generalmajor Hossein Salami am Sonntag. Allerdings werden sie diesen Traum mit ins Grab nehmen, fügte er hinzu. Unsere Grenzen sind sicher und stark und die junge Bevölkerung Irans steht stark und bewahrt die Sicherheit, sagte der Kommandant. Der General machte diese Äußerungen während einer Zeremonie, die zum Gedenken an die Märtyrer stattfand, die zur Verteidigung des Landes in der westlichen Grenzprovinz Kurdistan ihr Leben gaben. Er würdigte die jahrzehntelangen Opfer der Provinz angesichts der vehementen Angriffe, die die arroganten Weltmächte an verschiedenen Fronten gegen das Land geführt haben. General Salami würdigte auch die anhaltenden Bemühungen der Provinz, die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Aufgrund ihrer enormen strategischen Position im Nahen Osten sind die Grenzen der Islamischen Republik ständig der Infiltration, Sabotage und terroristischen Operationen durch vom Ausland unterstützte finanzierte Elemente ausgesetzt, die sich in den Nachbarländern verbergen. Dies gilt insbesondere für die Grenzen zu Irak und Syrien im Westen sowie zu Afghanistan und Pakistan im Osten. PMF-Leiter: Wärmekameras zeichnen US-Helikopter auf, die IS-Terroristen im ganzen Irak transportieren. Ein Befehlshaber der irakischen Antiterror-Volksmobilisierungseinheiten PMF, besser bekannt als Hashdar Shabi, gab bekannt, dass in der zentralen Provinz Salahuddin des Landes installierte Wärmebildkameras aufgezeichnet haben, wie Militärhubschrauber der Vereinigten Staaten IS-Terroristen an verschiedene Orte im ganzen Land transportieren. Die Vereinigten Staaten meinen es nicht ernst mit dem Abzug ihrer Truppen aus dem Irak. Die Präsenz von US-Streitkräften zeigt, dass frühere Aussagen der irakischen Behörden und ihrer amerikanischen Amtskollegen falsch und irreführend sind, sagte Rassem Al-Kuraiti am Samstag in einem Exklusivinterview mit dem arabischsprachigen Fernsehsender Al-Ahad. Er fügte hinzu: Wärmekameras in Salahuddin haben erfasst, wie IS-Mitglieder von US-Hubschraubern über den Irak transportiert werden. Kuraiti ging auf die jüngsten Äußerungen von Außenminister Fuad Hussein über die Notwendigkeit des Verbleibens von US-Streitkräften im Irak ein und stellte fest, dass es an der irakischen Nation liege, zu entscheiden, ob amerikanische Truppen bleiben oder ausgewiesen werden sollten. Der Irak braucht keine fremden Truppen auf seinem Boden. Sicherheitskräfte und Hashdar Shabi-Kämpfer können das Land schützen, betonte der PMF-Rangträger. Die amerikanische Tageszeitung The New York Times berichtete am Samstag, dass sich die US-Militärpräsenz im Irak trotz Bagdads Beharren darauf, alle amerikanischen Truppen aus dem Land abzuziehen, nicht ändern wird. In dem Bericht heißt es, das Pentagon habe nicht die Absicht, einen der 2500 im Irak stationierten US-Soldaten abzuziehen und ziehe darauf ab, die den Soldaten übertragene Kampfrolle auf dem Papier einfach in Logistikspezialisten, Berater, Trainer und dergleichen umzubenennen. Der irakische Premierminister Mustafa Kasemi ist nach Washington gereist und soll am Montag Gespräche mit US-Präsident Joe Biden führen, um die strategische Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak zu erörtern. Er hatte irakischen Medien mitgeteilt, dass sein Besuch in Washington der Präsenz der Kampftruppen im Irak ein Ende setzen würde. Israelische Siedler stürmen und bauen einen neuen illegalen Außenposten im Westjordanland. Eine große Gruppe israelischer Siedler hat mit dem Wiederaufbau eines bereits abgerissenen Siedlungsaußenpostens in der Stadt Al-Khalil Hebron im Westjordanland begonnen, während das Regime von Tel Aviv seine Landnahmepolitik in den besetzten Gebieten vorantreibt. Das palästinensische Informationszentrum berichtete am Sonntag unter Berufung auf einen örtlichen Verantwortlichen, dass israelische Siedler am Morgen das Gebiet Birin der Stadt Yatta gestürmt und mit dem Wiederaufbau des dortigen Siedlungsaußenpostens begonnen hätten. Der Außenposten, der sich in der Nähe der illegalen Siedlung Pnai Heva befindet, soll mit dem Außenposten in Ost-Yatta verbunden werden. Er wies weiter darauf hin, dass die palästinensischen Einwohner auf dem Weg zum Außenposten Betonmischwagen gegenüberstanden, bevor israelische Truppen das Gebiet stürmten und es zu einer geschlossenen Militärzone erklärten. Ebenfalls am Sonntag begann eine weitere Gruppe israelischer Siedler damit, einen Zaun um die Quelle Ein al-Hilwa im besetzten nördlichen Jordantal zu errichten, die sie vor einigen Monaten beschlagnahmt hatte. Lokalen Quellen zufolge hinderten die Siedler palästinensische Hirten daran, das Gebiet zu erreichen, um ihr Vieh zu tränken. Vor kurzem überfielen dieselben Siedler die Hirten und ihre Kühe mit Steinen, um sie daran zu hindern, sich der Quelle zu nähern. Sie haben auch mobile Wohneinheiten und eine behelfsmäßige Straße in der Umgebung gebaut und Bäume auf nahegelegenem Land gepflanzt, das den Palästinensern gehört. Afghanistan, 22.000 Familien in Kandahar vor gewaltsamen Auseinandersetzungen geflüchtet. Laut dem örtlichen Vertreter des afghanischen Ministeriums für Flüchtlinge und Heimkehrer sind in der Provinz Kandahar im Süden des Landes etwa 22.000 Familien vor den kriegerischen Auseinandersetzungen geflüchtet. Im letzten Monat sind 22.000 Familien, die aus etwa 150.000 Personen bestehen, vor den Kämpfen in der Taliban-Hochburg Kandahar geflüchtet, sagte Dost Mohammad Dayab am Sonntag gegenüber AFP. Er fügte hinzu, sie sind alle aus instabilen und unsicheren Gegenden in den westlichen, nördlichen und südlichen Vororten von Kandahar in sichere Gebiete im Stadtzentrum gezogen. Wir konnten nur 4 Lager für die Aufnahme dieser Flüchtlinge errichten und afghanische Geschäftsleute haben uns mit ihren Spenden geholfen, für sie Nahrung bereitzustellen, sagte Dayab. Die Kämpfe in den südlichen, nördlichen und westlichen Vororten von Kandahar gehen weiter, sagte Lalai Dastagiri, stellvertretender Gouverneur der Provinz Kandahar, und ergänzte, die Nachlässigkeit einiger Sicherheitskräfte hat den Taliban Platz gemacht, so nahe zu kommen. AFP zufolge versuchen nun die lokalen Behörden, die Sicherheitskräfte neu zu organisieren. Kandahar ist mit 650.000 Einwohnern nach Kabul die zweitgrößte Stadt Afghanistans. Die Anwohner der Stadt äußerten Bedenken, dass die Kämpfe in den kommenden Tagen zunehmen könnten. Wenn sie wirklich kämpfen wollen, sollten sie in die Wüste gehen und kämpfen, nicht die Stadt zerstören, sagte Khan Mohammad, der mit seiner Familie in ein Lager zog. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist am Sonntag zu einem Besuch auf Tahiti, einer Insel von Französisch-Polynesen, einem Überseegebiet Frankreichs, eingetroffen. Bei seinem Besuch sah er sich dem Druck der Bewohner der französischen Überseegebiete im Pazifik ausgesetzt, sich für die Folgen der Atomtests, die bis 1996 in Französisch-Polynesien stattfanden, zu entschuldigen. Ab 1966 dienten 2 Atolle im Pazifik 30 Jahre lang als Basis für französische Atomexperimente. Der Wind trug radioaktive Strahlung bis zu weit entfernten Nachbarinseln, viele Menschen erkrankten an Krebs. Insgesamt wurden 193 Nuklearsprengsätze mit einer Sprengkraft von 850 Hiroshima-Bomben zur Explosion gebracht. Die Bewohner von Französisch-Polynesien protestierten gegen die Atomwaffentests als eine Form der Kolonisation und fordern Entschädigung für die Überlebenden und Opfer radioaktiver Strahlungen. AFP zitierte einen französischen Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, mit den Worten: Bei seinem Besuch erwäge Macron ermutigende Schritte, die Auswirkungen des tödlichen Erbes der Atomteste auf der Inselgruppe wiedergutzumachen. Die französischen Behörden bestreiten jegliche Vertuschung der Wahrheit darüber, ob die Einwohner und Einheimischen der Inselgruppe der radioaktiven Strahlung ausgesetzt waren. Kürzlich berichtete eine französische Enthüllungswebsite unter Berufung auf französische Militärdokumente über 193 Atomwaffentests in der Region und sagte, die schädlichen Auswirkungen der Strahlung übersteigen bei weitem das, was französische Entscheidungsträger behauptet hatten. Bisher wurden nur 63 Personen für die schädlichen Auswirkungen der Strahlung entschädigt. Es wird aber geschätzt, dass mehr als 100.000 Menschen infolge der radioaktiven Bestrahlung an verschiedenen Krankheiten, darunter Leukämie, erkrankten. Transiranische Eisenbahn in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Das UNESCO-Welterbekomitee hat am Sonntag auf seiner 44. Sitzung in der chinesischen Stadt Fuzhou die transiranische Eisenbahn ins Erbe der Menschheit aufgenommen. Die transiranische Eisenbahn, die über rund 1400 Kilometer und 4 Klimazonen hinweg das Kaspische Meer mit dem Persischen Golf verbindet, wurde in die UNESCO-Welterbeliste als das 25. materielle Kulturerbe und das erste iranische Industriedenkmal eingeschrieben. Die transiranische Eisenbahn verbindet das Kaspische Meer im Norden mit dem Persischen Golf im Süden des Landes. Mit ihren 360 Brücken und 224 Tunneln überquert sie zwei Gebirgszüge sowie Flüsse, Hochland, Wälder und Ebenen über 1394 Kilometer und 4 Klimazonen hinweg. Die Bahnstrecke wurde von der iranischen Regierung und 43 internationalen Bauunternehmen entworfen. Die Bauarbeiten begannen 1927 und 1938 wurde die Bahnstrecke fertiggestellt. Ihre Fertigstellung war ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des Landes und zur Verbindung von Zentralasien mit Westasien. Die erste iranische Eisenbahnstrecke wurde 1848 unter der Herrschaft der Qajaren gebaut. Sie verband Rasht in Nordiran mit dem Hafen Pir Bazar und Anzali. Die Überreste dieser Eisenbahnstrecke sind immer noch zu sehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 29 Grad, Mashhad 32 Grad, Isfahan 29 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandar Abbas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Tafreshi mit dem Titel Meye Ishq, auf Deutsch Liebeswein. Viel Vergnügen!
نخواهم شد تا هست نیکو بر نخواهم شد، عیار نخواهم شد.
من مسلمه عشقم، من مسلمه عشقم، هوشیار نخواهم شد، هوشیار نخواهم شد. واس خواب خوش مستی، واس خواب خوش مستی، بیدار نخواهم شد، بیدار نخواهم شد.
Geehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen die Besprechung der Sure 48, Sure Fath, mit den Versen 22 und 23 fort. Dort heißt es:
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, gegen euch gekämpft hätten, hätten sie euch wahrlich den Rücken gekehrt. Hierauf finden sie weder Schutzherrn noch Helfer. So ist Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits zuvor ergangen war, dass er den Gläubigen hilft und die Ungläubigen verlieren lässt. Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden. Wie Sie wissen, bildet der Friedensvertrag von Hudaybiyah des Propheten mit den Anführern der Götzendiener von Mekka einen wichtigen historischen Hintergrund für die vorhergehenden Verse. Einige setzten den Propheten und die Muslime nach diesem Friedensabschluss herab, indem sie sagten: Ihr habt euch auf einen solchen Frieden eingelassen, weil ihr schwach seid. Wenn ihr gekämpft hättet, wäret ihr sicher die Verlierer gewesen. Aber die obigen Verse sollen die Muslime in ihrer Haltung stärken, und Gott betont, dass ein solches Gerede haltlos ist. Denn es ist ein festes Gesetz Gottes, dass er den Gläubigen gegenüber den Feinden hilft, wenn sie, frei von materialistischen Zielen und Meinungsverschiedenheiten, geschlossen, nur um Gott zufriedenzustellen, den Kampfplatz betreten und dem Befehl des Propheten Gottes folgen. Dies zeigt die Erfahrung aus den Badr- und den Ahzab-Gefechten, bei denen mit Gottes Beistand eine kleine Gruppe von Gläubigen über ein sehr großes Heer von Götzendienern siegte. Aus diesen Versen lässt sich Folgendes schließen. Erstens, jemand, der Gott leugnet, hat sich in Wirklichkeit mit eigener Hand von der Hilfe und Fürsorge Gottes im Leben ausgeschlossen. Zweitens, es ist festlegendes göttliches Gesetz, dass die Wahrheit über die Lüge siegt und Gott den Gläubigen gegenüber den Ungläubigen hilft. Drittens, die göttlichen Gesetze sind umfassend und stehen jenseits von Ort und Zeit, und daher werden sie niemals alt und wirkungslos. Wir wenden uns auch den beiden nächsten Versen zu. Es sind die Verse 24 und 25.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
Und er ist es, der im Tal von Mekka ihre Hände von euch in Hudaybiyah und eure Hände von ihnen in Mekka zurückgehalten hat, nachdem er euch den Sieg über sie verliehen hatte. Und Allah sieht wohl, was ihr tut. Sie sind es, die ungläubig gewesen sind und euch von der heiligen Moschee abgewiesen und verhindert haben, dass die Opfertiere ihren Bestimmungsort erreichen. Und wäre es nicht wegen der gläubigen Männer und gläubigen Frauen in Mekka gewesen, die ihr nicht kanntet und die ihr vielleicht unwissentlich niedergetreten hättet, so dass ihr euch an ihnen versündigt hättet, hätten wir den Befehl zum Kampf gegeben, aber das haben wir nicht getan, damit Allah in seine Gnade führe, wen er will. Wären sie, die Gläubigen und Götzendiener, getrennt gewesen, hätten wir sicher jene unter ihnen in Mekka, die ungläubig waren, mit schmerzlicher Strafe bestraft. In den obigen Versen werden zwei wichtige Punkte im Zusammenhang mit dem Friedensvertrag von Hudaybiyah angesprochen. Zum einen, dass dieser Friedensvertrag ein Sieg für die Muslime war, an den sie ohne Krieg und Blutvergießen gelangten. Die Muslime befanden sich nämlich in dem Gebiet, das von den Götzendiener beherrscht wurde, und diese hätten sie vernichten können. Aber nach dem Treueid, den die Muslime dem Propheten geschworen hatten, überkam die Götzenanbeter eine solche Angst vor dem Gläubigen, dass sie dem Propheten selber ein Friedensabkommen vorschlugen. Der zweite wichtige Punkt ist der, dass in Mekka noch einige Muslime lebten, die aus irgendeinem Grunde nicht nach Medina ausgewandert waren. Hätte Gott befohlen, die Stadt Mekka zu stürmen, wären diese Gläubigen in Gefahr geraten. Denn die Muslime aus Medina hätten unwissentlich ihr Blut vergießen können. Es wäre eine bleibende Schande gewesen, wenn die Muslime ihre Brüder und Schwestern im Glauben, die noch in Mekka waren, auf diese Weise angegriffen und getötet hätten. Wir sehen und können uns im Zusammenhang mit dieser Stelle in der Sure Fath merken. Erstens, ein Friedensabkommen kann auch ein Sieg sein. Natürlich nur, wenn gläubige und wissende Führer der islamischen Gesellschaft feststellen, dass ein Friedensschluss zum Wohle der Gemeinde ist. Zweitens, wenn die Feinde vom Krieg ablassen, dürfen wir keinen Krieg und keine Auseinandersetzung mit ihnen beginnen. Drittens, Mekka gehört nicht nur seinen Einwohnern, vielmehr dürfen diese nicht verhindern, dass auch aus anderen Städten und Gegenden Pilger zum Hause Gottes der Kaaba in diese Stadt kommen. Viertens. Während eines Krieges muss, soweit es nur irgendwie möglich ist, vermieden werden, dass Unschuldige ums Leben kommen. Bei der Unterwerfung des Feindes sind nicht alle Mittel erlaubt. Fünftens. Wir müssen darauf achten, dem Feind keinen Vorwand zu liefern. Es ist notwendig, sich vor jeglichem Schritt zu hüten, welcher den Muslimen einen schlechten Ruf beschert und ihrem Ansehen schadet. Liebe Hörerfreunde, die Sure Fath hat 29 Verse. Verfolgen Sie weiter unsere Koranreihe, um auch etwas über die letzten 4 Verse dieser Sure 48 zu erfahren.
Verehrte Hörerfreunde, hören Sie nun ein Musikstück von Amir Kahkeshan mit dem Titel Samte To, auf Deutsch In deine Richtung.
به سمت تو میام تنهایی دور میشه ازم خالی میشم کنار تو از این همه قصه و غم از این همه قصه و غم وقتی به سمت تو میام خستگی میره از تنم حس می کنم که یک قدم نزدیک عاشق شدنم نزدیک عاشق شدنم با یاد تو هر ثانیه لبریز این آرامشم سمت تو میرم روز و شب شاید به تو نزدیک شم میام که رویای من است حقیقت خلوت تو سر بره، خواب من از دستای این کابوس کهنه در بره. وقتی به سمت تو میام تنهایی دور میشه ازم، خالی میشم کنار تو از این همه غصه و غم، از این همه غصه و غم.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Hisbollah und der Widerstand 15 Jahre nach dem 33-tägigen Krieg.
جنوب العزة عنواني، عنواني بدمي بسلاحي بكفاحي بترابي ضمت جراحي، بدمي بسلاحي بكفاحي بترابي ضمت جراحي، حطمت غرور العدواني.
Von dem 33-tägigen Krieg 2006 zwischen der Hisbollah im Libanon und dem israelischen Regime sind 15 Jahre vergangen. Die Widerstandsachse hat in diesen 15 Jahren viele Veränderungen erfahren. Am 12. Juli 2006 begann das israelische Regime im Libanon einen Krieg gegen die Hisbollah, der am 14. August, also 33 Tage später, endete. Israel gab an, es habe mit einer Militäroffensive gegen den Libanon auf die Entführung zweier Soldaten durch die Hisbollah reagiert. Boden- und Lufttruppen rückten in den Süden des Landes vor, um angeblich die Geiseln zu befreien. Eines der Hauptziele des israelischen Regimes, das den Krieg mit Hilfe der Vereinigten Staaten begann, war aber, die Hisbollah zu eliminieren und für immer loszuwerden. Sayed Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, sagte dazu: Der 33-tägige Krieg war eine Fortsetzung der US-Invasion in Afghanistan 2001 und im Irak 2003 und ergänzte diese Kriege, die nicht auf die Geografie des Libanon abzielten.
Thank you.
Auch Märtyrer Qasem Soleimani, der verstorbene Kommandeur der Quds-Brigaden der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, verwies auf die Äußerungen der damaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice, die nach dem zweiten Massaker von Ghana am 29. August 2006, bei dem 54 Zivilisten, darunter mehr als 37 Kinder getötet und viele weitere verletzt wurden, die Schreie von Kindern und unterdrückten und unschuldigen Frauen und Menschen unter den Trümmern mit diesem abscheulichen Satz verglich. Das ist der Entbindungsschmerz im neuen Nahen Osten. Der verstorbene Kommandeur der Quds-Brigaden fügte hinzu, weil dieses Regime im Jahr 2000 eine Niederlage erlebte, sich aus dem Libanon zurückzog und tatsächlich floh und von der Hisbollah besiegt wurde, wollte es wieder in den Libanon zurückkehren, aber nicht zur Besatzung, sondern zur Vernichtung und zum demografischen Wandel im Südlibanon. Das heißt, die Kräfte oder Menschen, die sich im Süden des Libanon befinden und eine religiöse Verbindung zu Hisbollah haben, würden vertrieben und den Libanon verlassen. Eine der strategischen Konsequenzen des 33-tägigen Krieges war jedoch, dass das israelische Regime nach diesem Krieg nie wieder wagte, eine neue Offensive gegen die Hisbollah im Libanon zu starten. Tatsächlich glaubte das israelische Regime, dass es einem militärisch mächtigen Rivalen, einem unversöhnlichen politischen Akteur und einem Akteur mit Ideologie und Einsicht gegenübersteht. Zehn Jahre nach dem 33-tägigen Krieg glauben israelische Medien und Experten, dass die libanesische Hisbollah so mächtig geworden ist, dass Israel nicht mit ihr in den Krieg ziehen wird. Anlässlich des 15. Jahrestages der Aggression des Regimes gegen den Libanon merkte Amir Ba'am, ein prominenter israelischer Militärexperte, an, das Nordkommando der israelischen Armee schätzt, dass die Hisbollah über Drohnen mit einer Reichweite von 400 Kilometer verfügt und dass sie im nächsten möglichen Krieg täglich 3000 Raketen auf Israel abfeuern wird, weil die Hisbollah über 150.000 Raketen verfügt. Zahlreiche israelische Medien berichteten auch, dass das Raketenarsenal der Hisbollah nach Schätzungen des israelischen Militärs seit dem Krieg im Juli 2006 stark verstärkt wurde und dass die Partei über 150.000 Raketen verschiedener Art verfügt. In einem Interview mit dem libanesischen Fernsehsender Al-Mayadeen Ende 2020 betonte der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Sayed Hassan Nasrallah, dass sich die Zahl der präzisen Raketen des Widerstandes im Vergleich zum Vorjahr verzweifacht habe und dass der Widerstand jedes Gebiet im gesamten besetzten Palästina angreifen könne. Darüber hinaus erlebte die Hisbollah nach dem Krieg von 2006 eine wachsende Position im libanesischen Machtgefüge und selbst bei den Parlamentswahlen 2008 gewann die Widerstandskoalition 68 der insgesamt 128 Sitze und errang erstmals die absolute Mehrheit der Parlamentssitze. Abdulrahman Shahid Ali, ein ehemaliger stellvertretender Generalstabschef der libanesischen Armee, sagte, der 33-tägige Krieg hat die Popularität des Widerstands unter dem libanesischen Volk erhöht, was die Israelis und die internationale Gemeinschaft schockierte, denn sie rechneten mit einer zunehmenden Kluft zwischen dem Widerstand und der libanesischen Gemeinschaft. Aber entgegen ihren Kalkulationen lobten Mitglieder aller libanesischen Stämme den Widerstand und umarmten den Süden. Die Libanesen bezeichnen den 33-Tage-Krieg 2006 als Julikrieg, die Israelis als zweiten Libanonkrieg. Es ist aber egal, wie dieser Krieg heißt. Wichtig ist, dass der 33-Tage-Krieg von 2006 bedeutende Veränderungen in der Widerstandsachse und im westasiatischen Raum mit sich brachte. Der prominente arabische Analyst Abdul Bari Atwan glaubt, dass der 33-Tage-Krieg von 2006 oder der Julikrieg ein Wendepunkt in der Geschichte bleiben wird. Einer der Gründe, warum der 33-tägige Krieg als Wendepunkt angepriesen wird, ist, dass die Widerstandsachse in der westasiatischen Region zu einem einflussreichen Akteur geworden ist, der eine aktive Rolle in der Sicherheitsordnung dieser angespannten Region spielt. Abdulrahman Shahid Ali, der ehemalige stellvertretende Generalstabschef der libanesischen Armee, sagte: Das wichtigste Ergebnis des 33-tägigen Krieges war eine Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten des Widerstandes und eine Zunahme der Abschreckung zu seinen Gunsten. Nach dem Krieg von 2006 konnte das israelische Regime keinen Krieg mehr führen, weder geistlich noch in Bezug auf seine Ausrüstungen. Der israelische Diskurs änderte sich nach dem 33-tägigen Krieg und das Regime konnte nicht länger mit Krieg drohen, weil es wusste, dafür einen hohen Preis zahlen zu müssen. Israel, das sich in den letzten 15 Jahren keinen Krieg mehr mit der libanesischen Hisbollah wagte, hat sich nun dem Krieg gegen die Palästinenser zugewandt. Israel zog 2008, 2012, 2014, 2018, 2019 und 2021 gegen palästinensische Widerstandsgruppen in den Krieg. Eines der Ergebnisse, das diese Kriege mit sich brachten, war, dass Israel defensiv verwundbar war. Vor dem 12-Tage-Krieg gegen den Gazastreifen wurde erwartet, dass das Abwehrsystem Iron Dome, Eisenkuppel, mindestens 90% der Widerstandsraketen unter hohen Kosten abfangen würde. Aber während des 12-Tage-Krieges im Jahr 2021 gab die Armee des Regimes selbst zu, dass Eisenkuppel nur jede siebte Rakete abfangen kann. Die seit 2011 eingesetzte Eisenkuppel soll Israel unter anderem vor Angriffen mit Kurzstreckenraketen schützen. Ein Radargerät sollte anfliegende Geschosse erkennen und die Information an einen Raketenwerfer weitergeben. Die Financial Times zeigte sich aber überrascht über die zu schwache Leistungsfähigkeit dieses Abwehrsystems gegen die Widerstandsraketen und betonte, dass dieses System zumindest in eine bestimmte Richtung abgefeuert werden muss, um die Kosten für Raketen zu sparen, die zum Abfangen von Hamas-Raketen abgefeuert werden. Die Zeitung stellte fest, dass die Fähigkeit von Widerstandsgruppen, angeführt von Hamas und islamischen Dschihad, groß angelegte Raketenangriffe auf Israel durchzuführen, seit 2014 erheblich zugenommen hat. Und diese Gruppen haben ihre Taktik erfolgreich umgesetzt, indem sie kontinuierlich Raketen auf niedriger Höhe abschießen, um das Raketenabwehrnetzwerk der israelischen Armee weiter zu durchdringen. Außerdem können Hamas und islamischer Dschihad, wenn sie an einem bestimmten Ort und in kurzer Zeit genügend Raketenangriffe starten, die Eisenkuppel gut umgehen und großen Schaden an Israels lebenswichtiger Infrastruktur und dicht besiedelten Gebieten anrichten. Diese Berichte und Analysen zeigen, dass nicht nur die libanesische Hisbollah, sondern auch die palästinensischen Widerstandsgruppen auf dem Vormarsch sind und Israels Position viel wackeliger ist als noch vor 15 Jahren. Liebe Hörerfreunde, damit sind wir am Ende unseres heutigen Beitrags angekommen und sagen Ihnen alles Gute bis zum nächsten Beitrag.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.